Ja, Erntedankfest. Und jetzt, als Annika das sagte, heute Erntedankfest, dachte ich, oh Mann. Ich hatte etwas auf dem Herzen, aber das war nicht Erntedankfest, nicht so ganz. Und ich dachte, wie kriege ich den Dreh? Und ich habe es, ich muss sagen, heute Morgen kam die Erleuchtung. In 1. Mose 8, da steht etwas, wo Gott dem Noah eine Verheißung gibt, dass Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Jahreszeiten kommen werden, Ernte und so weiter, Saaternte wird nie aufhören. Da dachte ich, okay, gut. Denn mein Thema ist heute alt und bewährt. Wir alle erleben, sind teilweise noch im Frühling, viele sind im Sommer, aber eine ganze Anzahl sind schon im Herbst des Lebens. Und im Herbst des Lebens ernten wir. Und wir ernten immer das, was wir vorher gesät haben. Und da dachte ich auch, es ist schon leichter für mich, darüber zu reden, als eine von euch Jüngeren. Denn wenn man selbst schon in dem Alter ist, dann passt es auch gut. Aber ich möchte euch dann gerne mit hin, allerdings ihr Jüngeren, ihr kommt auch noch dran. Kein Problem. Als Eingangstext heute Morgen Apostelgeschichte 21, ab 15. Als die Tage in Caesarea zu Ende waren und wir die nötigen Vorbereitungen für die Weiterreise getroffen hatten, machten wir uns auf den Weg nach Jerusalem. Einige von den Jüngern aus Caesarea begleiteten uns. Unterwegs brachten sie uns zu einem gewissen Mason, einen alten Jünger, der aus Zypern stammte. Bei ihm übernachteten wir. Als wir in Jerusalem ankamen, bereiteten uns die Geschwister einen herzlichen Empfang. Ab wann wird man alt? Ab wann ist man alt? Es gibt ja viele Meinungen, Vorstellungen darüber. Wir denken immer gerne in der Familie. Meine liebe Schwiegermama, die Jugend in Hamburg, in der Elim, die hat immer zu Weihnachten Weihnachtsfeiern gemacht, sehr logisch, für die 70 plus. Und als sie die Einladung kam, sie war schon über 70, da hat sie geguckt und ihr Kommentar war, was soll ich bei den Alten? So geht es ja vielen auch so. Wenn die 40 nahen oder die 30 oder 40, dann erwähnt man das Alter plötzlich nicht mehr. Interessant. In jungen Jahren sind wir sehr, sehr hüttenbewusst. Was heißt Ausbildung, Karriere, Familie, Haus, prägt unser Leben, nimmt unglaublich unsere Kräfte ein und fokussiert alles. Wir setzen alles ein, um diese Ziele zu erreichen. Bis wir dann irgendwann merken, oh, das Ganze, worauf wir unser Interesse setzen, vergeht, hat eigentlich gar nicht den Bestand und irgendwann kommt sogar ein Stück Enttäuschung, dass wir dann auch feststellen, die Lebenserfüllung, die wir davon erwartet haben, gab's nicht. Und dann denkt man, oh Mann, jetzt habe ich Jahre investiert in eine Karriere, in ein Haus und jetzt steht das Ding da und ist mir ein Klotz am Bein. Jetzt, was mache ich jetzt? Und wie, ja, und dann kommt immer wieder die ganz ernüchternde Frage, was nun? Wofür habe ich eigentlich gelebt? Ja, was nun? Unser irdisches Haus, stellen wir fest, wird abbruchreif. Irgendwo merken wir, etwas für die Gesundheit tun ist zwar auch wichtig, aber auch das ist ja okay. Und deshalb für alle, der Einwohner ist immer wichtiger als die Hütte. Auch diese Hülle, die vergeht einmal. Du kannst gesund leben und doch wirst du sterben. Das ist göttliches Gesetz. Und gerade deshalb ist die Frage, ja, was ist, der Einwohner überlebt, all das Äußere. Deshalb steht im Alter nicht das Grab am Horizont, sondern eine neue Wohnung, eine Unterkunft, die Gott für uns vorbereitet. Und ich muss sagen, da freuen wir uns drauf. Das ist unser Ziel, dahin wollen wir. Nun erwähnt unser Text einen alten Jünger. Ich fand das sehr, sehr interessant. In der Bibel werden ja häufig Namen genannt in Verbindung mit Taten. Sie haben das getan, sie haben das getan und so weiter. Jetzt hat dieser Mason nicht etwas getan, sondern er war. Es heißt nur, er war ein alter Jünger. Kein Prediger, kein Diakon, ein alter Jünger. Und das war erwähnenswert. Dachte ich, das ist auch schön. Die Bibel weiß schon, wo sie Akzente setzen soll. In einigen Übersetzungen, da heißt es dann einer der ersten Christen oder schon lange an Jesus gläubig, schon lange dabei. Ergänzend möchte ich aus Römer 16, Vers 10 lesen. grüßt Apelles, der sich in seinem Glauben an Christus bewährt hat. Und hier möchte ich die zwei Gedanken einmal verbinden. Alt und bewährt. Alt, älter wird man von alleine. Das merkt ihr. Jedes Jahr eine neue Zahl. Immer wieder. Es geht einfach weiter. Und okay, zunächst geht's aufwärts, vorwärts und dann gibt's so einen bestimmten, na, ein bisschen Stillstand und dann plötzlich fängt's an wieder runterzugehen und manchmal schneller als man erwartet. Ja, das Älterwerden ist ein Prozess, den wir nicht aufhalten können. In jungen Jahren will man diesen Prozess des Alterwerdens beschleunigen. Endlich 18, endlich mal, endlich, dann darf ich, dann kann ich, dann mache ich. Es geht nicht schnell genug. Und wenn man älter wird, möchte man ihn gerne langsamer gestalten. Es geht aber nicht. Nein, aufhalten kann man diesen Prozess nicht. Es gibt viele, viele Veränderungen. Und interessant ist immer, die Anziehungskraft der Erde, die wird immer stärker, wenn ihr älter werdet. Das haben einige lächeln, vielleicht habt ihr schon gemerkt. Früher küsste Mineralwasser doch kein Problem. Heute brauchst du schon beide Hände, wenn du sie überhaupt schaffst. Und die Treppen hoch, da hat man gar nicht gezählt. Und heute braucht man immer schön das Reling dazu. Oh, das ist eine gute Sache, gute Erfindung. Aber was ist ein Bewährter? Jemand, der in den verschiedenen Phasen des Lebens Problemen, Not, aber auch gute Zeiten treu und standhaft geblieben ist. Der nicht sprunghaft, unberechenbar, wankend, sondern jemand, auf den du dich verlassen konntest. Jemand, wie wir heute sagen, authentisch ist, echt, der festgeblieben ist. Und das nicht nur so mal eben schnell, 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 so ein paar Jährchen und dann war alles wieder weg. Nein, sondern über eine lange Zeit. Und ich meine dabei keine Sturheit. Denn Sturheit bleibt auch fest. Aber das meine ich hier nicht. Bewährung, im Guten drinbleiben. Wie ist dieser Apelles ein Bewährter geworden? Oder die andere Frage, hat Apelles sich selbst so bezeichnet? Nein, nicht, sondern es war der Apostel Paulus, der geschrieben hat, am Ende vom Römerbrief, er zählt die Namen auf und. Und dann sagt er hier, Apelles, ein im Glauben bewährter Mann. Und ich bin sicher, dass Paulus nicht übertrieben hat, sondern das war Wirklichkeit. Wie würdest du dich einschätzen? Würdest du sagen, ich bin ein Bewährter oder eine Bewährte? Ja, natürlich würden wir nicht ganz schlecht dabei abschneiden. So ganz logisch. Skala so bis 10, 1 bis 10, so naja, 7, 8. Ich glaube, würden wir alle so gut, mindestens. Ja. Oder, was schreibt Paulus in 2. Korinther 10, Vers 18? Denn wenn sich jemand selbst empfiehlt, heißt das noch lange nicht, dass er sich bewährt hat. Bewährt ist der, den der Herr empfiehlt. Und wenn wir das so ein bisschen nur auf unsere Zeit übertragen, was macht man? Pff, jeder stellt sich selbst in den Vordergrund. Ich bin, ich habe und kann. Wichtig ist, dass Gott Ja zu uns sagt. Das tut er. Denn wir kennen ja auch Probezeiten. Neue Arbeitsstelle, 6 Wochen, 3 Monate, Führerschein auf Probe. In vielen Bereichen gibt es Proben. Gibt es die im Glauben auch? Jakobus 1, Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Im Glauben gibt es Probezeiten. Und wie lange dauern die Bewährungszeiten? Naja, da denkt man, bestimmte Lebensabschnitte, schön und gut, aber die habe ich doch hinter uns. Stürme, dies und das. So ab 60 läuft alles ganz ruhig. 65, 70, dann bist du in ruhige Fahrwasser. Kann jetzt schon auch davon was sagen. Nein, nein. Ich glaube, dass jeder Lebensabschnitt neue Bewährungsproben mit sich bringt. Denn das, was ich mit 70 erlebe, davon habe ich mit 40 doch keine Ahnung. Und was ich mit 40 erlebt habe, dachte ich, von großartig. Nein, jede Lebensphase hat seine Herausforderungen. Und da gilt es immer wieder neu zu stehen, durchzustehen, sich zu bewähren und zu wissen, es gibt ein gutes Ende. Die österreichische Dichterin Maria von Ebner-Eschenbach hat einmal gesagt, das Alter versteinert oder verklärt. Das heißt, im Alter versteinern wir oder verklären wir. Und das ist, glaube ich, gerade die Herausforderung. Versteinert. Merkt schon eine Stimme. Steinhart, früher war alles besser. Wir haben das so und so gemacht. Heute ist ja alles unmöglich. Das hätte es bei uns nie gegeben. Und schon wenn man in Gesichter schaut, dann merkt man, boah, da ist was. Steinalt, im wahrsten Sinne vielleicht. Nein, aber nicht nur das Aussehen, sondern auch Charakter, die Einstellung, Umgang, Redensart. Da merkt man, dass etwas hat sich so verhärtet. Schade. So. Und ich muss sagen, der Umgang mit solchen Leuten ist nicht immer gerade erbaulich. Solche Besuche waren immer sehr mühsam. Aber dann auch verklärt. Sieht man an uns schon etwas von dem, wo wir hingehen? Kann man an uns schon sehen, welches Ziel wir verfolgen? Wenn dein Nachbar vor ein paar Tagen zum Fußballspiel gehen wollte, hast du das irgendwie mitgekriegt? Ja klar, meistens kriegen wir vorher mit, dann sind sie ganz aufgeregt und dann kleiden sie sich entsprechend und dann holen ihre Sachen raus. Oder wenn sie in Urlaub fahren, sie bereiten sich vor und das weißt du im Voraus. Oh, die fahren bald in Urlaub. Sieht man an uns schon, wo wir hingehen? Wohin unsere Reise geht? Die längste Zeit sind wir doch hier, oder die längste Zeit hier auf Erden liegt doch schon hinter uns. Und nun, es gilt dann loszulassen. Das ist gar nicht immer so leicht. Und wenn man es in jungen Jahren nicht lernt, hat man im Alter Probleme. Meinungen loslassen, Haltungen, dem anderen Freiräume geben. Die Bibel sagt, bestelle dein Haus. Mit warmen Händen geben und dennoch lernbereit. Ich denke immer sehr gerne an einen Besuch. Alter Bruder, der war 99 im Altenheim, Bruder Grützmacher. Und wenn ich hinkam, ach, schön, dass du wieder da bist. Andere Begrüßung gab es gar nicht, obwohl ich ein paar Tage vorher da war, aber gut, das ist mal so. Dann hat er mal so ein, zwei aufgeschlagene Bibeln vor sich gehabt, vielleicht noch einen Kommentar. Du, komm mal, was meinst du? Ich verstehe den Paulus nicht. Hier schreibt er das so und hier schreibt er das so. Was meinst du dazu? Und ich, junger Pastor, ich habe gedacht, oh oh, der Mann kannte Pastor Jonathan Paul, diese alten Glaubensväter aus der Glaubensbewegung auch in Deutschland. Und ich habe gedacht, ich soll ihm sagen, was ich davon halte? Ich fühlte mich so klein. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ich sage, sag mal, du bist so alt, du weißt schon so viel. Warum, wieso? Ach, sagt er, kennst du Jesus? Ich sage, ja, wirklich? War ich ein bisschen unsicher. Wenn so einer so eine Frage stellt, er sagt, ich kenne ihn auch, schon lange. Aber je älter ich werde, entdecke ich, dass ich immer weniger weiß. Ah. Und ich muss ja sagen, das entdecke ich auch. Ich dachte, ich weiß immer viel, schon viel gepredigt. Aber irgendwo, wenn man wirklich Jesus anschaut und sich mit ihm beschäftigt, dann entdeckt man, ihn wirklich kennen. Nee, da gibt's noch so viel mehr. Und ich möchte sagen, das möchte ich erlernen. Da möchte ich dranbleiben, ich möchte lernen. Will ich auch bleiben. Und wie ist es mit den neuen Medien? Wer von den Älteren hat ein Handy? Ihr dürft euch ruhig outen. Tut nicht weh. Ich sage auch nichts weiter dazu. Ja, ab wann, guck mal, das ist schon die Frage, ab wann ist man älter? Ertappt. Gut. Ja, ich muss sagen, ich habe ja auch so ein Ding. Vor 6 Jahren, glaube ich, war ich mit einem guten Freund, Geschäftsmann in Kanada. Und irgendwann so zwischendurch war im Geschäft, der sagte, hast du so ein Ding? Ich so, nö, willst du eins? Ich so, keine Ahnung, ich kaufe dir eins. Gut, ich kam nach Hause, dachte ich, was mache ich jetzt? Ich wusste gar nicht, wofür das richtig ist. Und da kamen die Enkel natürlich. Opa. Ruckzuck hatten sie meine Termine drin. Und dann so zwischendurch, Opa, wenn du das nicht brauchst. Aber ich muss sagen, ein bisschen altmodisch bin ich dennoch. Schriftlich habe ich immer noch was dabei. Falls mir das Ding mal ausgeht oder im Stich lässt, gut, ist okay. Aber lernwillig zu bleiben und sich nicht mehr so wichtig nehmen. Muss man wirklich immer noch mitreden müssen? Muss man überall eine Meinung noch geben? Nein. Die anderen entscheiden und sie tragen die Verantwortung. Wo wir die Verantwortung hatten, haben wir entschieden. Das war okay. Aber jetzt noch muss man immer, oh Mann, wem wollen wir noch etwas beweisen? Wenn wir es bis jetzt nicht geschafft haben, du schaffst es nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und genauso können wir noch über uns lachen. Nicht über andere, über uns. Ich denke da gerne an Bruder Siegfried Starr, ist der Vater von Margarete Edler. Ich hatte ihn nach der Bibelstunde hier öfters nach Hause gefahren, nach Altenhagen, und einmal beim Aussteigen hatte die Tür schon aufgemacht und wollte aussteigen und hatte vergessen, den Sicherheitsgurt zu lösen. Also so ein halb, oh, mein Fleisch muss ja auch noch mit. Und hat sich kaputt gelacht dabei, wirklich. Und naja, dann endlich Klick, naja, okay, dann ging's los. Oder wenn ich an Schwester Wiese denke, die ist ja jetzt, glaube ich, 101 geworden. Die wohnt ja jetzt in Hannover. Ich weiß, sie stand mal vor mir und sagte, Bruder Liedke, ich muss dir was erzählen, was mir passiert ist. Und hat dabei gelacht. Und hat so gelacht, ich weiß heute nicht mehr, was sie mir erzählen wollte oder hat. Aber ich weiß nur, dass sie gelacht hat. Und das ist mir so in Erinnerung, dachte ich, ein Mensch vom Leben geprägt. Und sie hatte kein leichtes Leben. Aber die Freude war da, über sich selbst lachen zu können. Wow, das ist ein großes Geschenk. Die Frage bleibt, wofür haben wir gelebt? Wohin geht unsere Reise? Und das ist gerade auch das Nächste dann. Die junge Generation, die Mittelalter oder die, sag ich mal ruhig, im Sommer oder im Frühling noch leben, des Lebens auch. Schaffe ich es überhaupt, mein Leben zu meistern? Wenn ich alt werden sollte, was dann? Und schaut mal die Medien an. Ich hoffe, dass ihr das gut beobachtet. Welches Thema ist jetzt in? Viel über alten Leute die reden, viel über Rente die reden. Und wer redet darüber? Die Jüngeren. Wieso? Ist die Zeit so unsicher? Dabei haben wir doch eigentlich fast alles. Aber da merkt man, die Anforderungen sind immer größer. Schaffe ich es? Was ist eigentlich das Leben? Worauf kommt es wirklich an? Und es ist schon merkwürdig. Lange leben will jeder, aber alt werden will keiner. Und wie kriegt man das hin? Vielleicht habt ihr ja eine Antwort darauf. Vielleicht schafft ihr das ja. Joachim Fuchsberger hat ja seine Autobiografie den Titel gegeben, Alt werden ist nichts für Feiglinge. Okay, Leute, jetzt wisst ihr was. Mal alt wird, mutig. Nur ran. Jemand anders hat es mal aber auch so ausgedrückt. Freunde und Verwandte sterben und die Überzeugung, alle Menschen sind sterblich, außer ich, lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Naja, plötzlich, ja, und was dann? Ich bin ja dann auch mal dran. Die Werte, die Schwerpunkte, die wir in jungen Jahren auf dem Schirm haben, sind genau die Dinge, die uns im Alter entweder versteinern oder verklären. Wenn wir mit 40 uns über nichts mehr richtig freuen können, wenn wir nur nörgeln, unzufrieden sind, nicht loslassen können, der erlebt, dass im Alter diese Wesensäußerungen noch viel, viel stärker werden. Und viele meinen ja immer, ja, irgendwann fange ich mal an, dann werde ich mich auch verändern, um dann festzustellen, das geht gar nicht mehr. Und wenn, dann ganz, ganz schwierig. Je älter du wirst und wartest, ich gebe dir keine Garantie mehr. Du, das wird immer problematischer. Und ich denke manches Mal, die armen Pflegekräfte. Oh mei, oh wei, was müssen die alle dann dabei aushalten? Denn es ist so, wir wählen ja unsere Emotionen, unsere Haltungen. Und dann müssen wir mit ihnen leben. Das heißt, als Beispiel, da ist jemand, der hat dich wirklich geärgert. Und du spürst in dir, das steigt auf und tagelang gehst du damit rum. Ja, es mag sein, dass der andere vielleicht berechtigt das getan hat, wie auch immer. Aber wenn der andere über dein Leben bestimmt, was er macht, dich ärgert, dann bist du doch fremdbestimmt. Ich ärgere mich, weil er was gemacht hat. Oder wir entscheiden und sagen, ich ärgere mich nicht. Das passiert mir nicht. Ich bleibe in meinem Frieden. Ich bleibe in meiner Haltung und lasse mich nicht ärgern. Das ist unsere Entscheidung. Und genauso auch mit Freude. Bestimmte Dinge machen uns viel Freude und das ist fantastisch. Aber wenn die Freude nur von diesen Dingen abhängig ist, dann freuen wir uns nicht so oft. Dann muss das sein, das, jetzt, das war schön. Kannst du dich sonst auch nicht freuen? Oder wenn du ganz alleine bist, freust du dich nicht über dich? Oder? Schwierige Frage. Nein, hier ist es ganz wichtig. Und dabei sollten wir auch immer wieder daran denken, was die Frucht des Geistes bedeutet in Galater 5. Was ist das, was der Heilige Geist an uns eigentlich hervorbringen möchte? Frucht. Das kommt nicht so, sondern diese Frucht fängt in jungen Jahren an, sich zu entwickeln. Geben wir dem Raum, dann haben wir sie auch im Alter. Dann sind wir andere, ich sage verklärte Ältere. Oft hört man natürlich, das Wichtigste ist Gesundheit. Und das stimmt, beim Älterwerden merkt man, wie wichtig Gesundheit ist. Aber das Wichtigste? Was machen wir mit unserer Gesundheit? Leider muss ich sagen, es gibt gesunde Ältere, die versteinert sind. Aber es gibt kränkliche Ältere, die verklärt sind. Und das ist angenehm, mit den Leuten Umgang zu haben. Ich bin manches Mal zu Besuchen gefahren, wo ganz schwierige körperliche Situationen. Aber wenn ich da in das Haus kam, da war es so wie Himmel auf Erden. Ich bin gesegnet nach Hause gefahren. Ich hatte immer gedacht, ihr Heiland, da stimmt was nicht. Ich bin hingefahren, um zu trösten. Und dabei fahre ich getröstet nach Hause. Herr, wie machst du das eigentlich? Wie ist das? Ja, warum? Da war etwas. Da war schon ein Stück Himmel da. Äußerlich nicht, aber doch war etwas da, sichtbar. Denn wichtig ist nicht nur zu laufen, sondern das Ziel zu erreichen. Wir haben alle noch nicht das Ziel erreicht. Einige sind vielleicht näher dran, andere vielleicht später. Aber erst wenn wir bei Jesus sind, dann. Und wir sollten auch in jungen Jahren auch immer wieder mal nachdenken, wohin geht unsere Lebensreise. Ich denke, es kam mir vorhin ganz spontan, ich denke an Manfred. Er war ein ziemlich wüster Kerl, hatte mit 18 aber dann seine erste Begegnung mit Jesus und ziemlich radikal. Aber dann durch nicht gute Umstände und auch gemeintlich war einiges nicht gerade so glücklich, ist er nach anderthalb Jahren vom Glauben weggekommen und hat dann wirklich, wirklich in Sünde gelebt, im wahrsten Sinne. Und er war bekannt, es gab keinen Partykeller und, wo Manfred nicht zu Hause war. Und dann mit so einem 30 kam er wieder zur Gemeinde. Ich kannte ihn, wie gesagt, vorher nicht. War verheiratet, kleines Kind. Hat seine Sache mit Jesus neu festgemacht. Da habe ich mich unglaublich gefreut. Dachte, das war so richtig echt. Und er hat es eilig gehabt. Du, der hat Dinge in Ordnung gebracht mit einem Tempo, wo ich mal gedacht habe, ja, jetzt mal langsam. Und seine Frau hatte vom Glauben nichts am Hut, total gar nichts. Aber dadurch, weil sie in Manfred die Veränderung gesehen hat, kam sie auch mal ab und zu mal mit. Und dann stand er mal vor mir und sagte, Paul, ich muss mich taufen lassen. Ich sage, schön, aber kannst du nicht noch warten, bis deine Frau auch so weit ist? Dann könnt ihr euch zusammen taufen lassen, das wäre doch viel schöner und. Nein, das geht nicht. Ich muss mich taufen lassen. Schnell. Ich habe gedacht, Mann, was soll man da machen? Extra schnell taufen? Nein. Wir haben dann ein bisschen gewartet und da haben wir gesagt, gut, Manfred, wir haben eine Taufe eingearrangiert. Manfred hat sich taufen lassen. Und sein Zeugnis, da wo er vorher, wer weiß wie, gelebt hat, das hat er dann auch überall rumgetragen. Er war jetzt Jünger Jesu. Ja, und dann kam eines Nachts, Mitternacht, der Anruf von der lieben Elke, seine Frau. Manfred liegt neben mir tot im Bett. Tja, was war? Keine Ahnung. Er wusste, es ging. Er war vorbereitet. Ich dachte, schön. Auf der einen Seite, für die Familie war es tragisch. Aber er war bei Jesus. Er war fertig. Und das ist eigentlich das, worauf es immer wieder ankommt. Darauf kommt es an. Sind wir bereit? Ob jung oder alt, das spielt alles keine Rolle. Man sagt immer, alte Leute müssen sterben, junge Leute können sterben. Aber das war eigentlich gar nicht mein Thema so sehr. Jetzt gut. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, wenn ich alt werde, möchte ich so sein wie du. Wie würdest du dich fühlen? Oh, jetzt kriege ich auch meinen Orden und jetzt haben sie alle erkannt, wolang es lang geht. Und ja, das ja schon. Oder müssen wir mit dem Apostel Paulus sagen, 1. Korinther 15,10, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Das kommt immer wieder auch zur Ernte. Du kannst den Boden bearbeiten, du kannst sehen, aber wenn Gott nicht gedeihen gibt, dann war alles umsonst. Auch unser Leben ist von der Gnade Gottes abhängig. Er ist es, der das Gedeihen gibt. Brauchen wir Vorbilder? Ja, sicherlich, gerade Vorbilder im Glauben, die uns herausfordern. Natürlich denken wir immer erst an die Älteren, aber auch Jüngere sind Vorbilder. Psalm 90, Vers 12 sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wann beginnt unsere Klugheit? Ab 60? Nee, wir gehen doch zur Schule, um klug zu werden. Aber diese Klugheit ist nur viel ums Irdische. Es geht hier viel, viel mehr. Wofür lebe ich? Was ist eigentlich der Inhalt? Was sind die Werte meines Lebens? Schulbildung ist wichtig, gut. Und ich kann nur sagen, junge Leute, lernt, sobald ihr könnt und jung seid. Denn es wird schwieriger, wenn man älter wird. Deshalb ist manches Mal, dann liest man ein Buch dreimal und denkt, oh Mann, ist immer noch nicht verstanden. Auch sowieso, weil manches dauert einfach etwas länger. Und deshalb lernt, ist es gut. Aber bedenken, dass wir sterben müssen, ist ein Prozess des Lebens. Wohin geht unsere Reise und wozu sind wir denn eigentlich hier auch auf dieser Welt? Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllten Wünsche. Ich weiß, wenn man mit jüngeren Leuten spricht, Tod, ja, ich weiß, dass wir kommen, aber ich will noch erst das, ich möchte noch erst das und ich bete, dass Gott mich noch erhält, damit ich das und das auch noch. Ich denke, das ist schön, man darf ja Wünsche haben. Aber wenn unser Leben, die Lebenserfüllung nur davon abhängt, dann ist es es nicht. Du wirst es erreichen und plötzlich merkst du, es zerrinnt dir in den Fingern. Auf unserer BFP-Bundeskonferenz in Willingen vorletzte Woche mit 1300 Teilnehmer. Da war ich im Gespräch mit einigen unseren Börianern, die jetzt im Vikariat sind, das sind unsere junge Theologiestudenten, Nachwuchs. Und dann fragte der eine, so was ich von der Konferenz und vom Thema halte. Und da weiß man immer vorsichtig. Aber ehe ich irgendwas sagen konnte, dann sagte er, wir sind jung. Und sagte, wir haben ja gar keine Ahnung, ob das richtig oder falsch ist, aber wir haben uns eine eigene Methode entwickelt, um eigentlich zu einer Meinung zu kommen. Wir beobachten die Reaktionen von einigen älteren Brüdern, wie sie sich verhalten, ob sie den Kopf schütteln, begeistert ja dabei sind oder nur nicken. Und ich dachte, oh oh, eigentlich klasse von den jungen Kerlen. Aber die hören nicht nur deine Worte, die sehen dein Leben. Die beobachten ganz genau. Und das ist ja genau das eigentlich. als Ältere, unsere Art zu leben, mit Einschränkungen, mit Krankheiten, mit unserer Zeit. Wie leben wir? Und das sind auch Beispiele für andere. Als junger Vikar in Hamburg habe ich immer gestaunt, die Seelsorgerin der großen Jugend war eine ältere Schwester im Rollstuhl. Sie war über 60, sie konnte nicht, wer weiß was, sie wurde nur zu Gottesdiensten geholt, sonst war sie im ersten Stock oben und die Jugend pilgerte hoch. Irgendein Geheimnis, jung und alt. Vor einiger Zeit kam auf unserer Familien-WhatsApp: Opa wurde geschaffen, weil Enkelkinder wahre Helden brauchen. Ich weiß ja, wer gemeint war. Dachte ich, okay, gut. Generationskonflikte in der Gemeinde, brauchen wir einander und wie? Ich denke gerne an das Zitat von Hermann Dittert, Mann, der schon auch lange beim Herrn ist. Die Alten brauchen die Jungen, um sie vor dem Vergreisen zu bewahren. Und die Jungen brauchen die Alten, um sie vor dem Entgleisen zu bewahren. Habt ihr mitgekriegt? Oder nochmal? Dann sitzt es besser. Die Alten brauchen die Jungen, um sie vor dem Vergreisen zu bewahren. Und die Jungen brauchen die Alten, um sie vor dem Entgleisen zu bewahren. Bedeutet das, dass während die Jüngeren Gas geben, die Älteren auf der Bremse stehen? Da lebt man ja auch manchmal so. Nein, wenn man 1. Johannes 2 anschaut, die Entwicklungsstufen, dann sehen wir schon den Eifer der Jüngeren, aber immer wieder mit der Weisheit der Älteren. Mit Vollgas, ja, aber beim Wesentlichen bleiben. Wir wollen ja ein Ziel erreichen. Wir wollen ja irgendwo hin, nicht nur auf einen fahrenden Zug springen, ohne zu wissen, wohin er geht, nur weil es sich mal eben bewegt. Ja, denn mit dem Älterwerden ist es so wie mit dem auf einen Berg steigen. Je höher man steigt, umso mehr schwinden die Kräfte, aber die Aussicht wird besser. Man hat eine größere Übersicht. Und deshalb jung und alt gemeinsam. Ohne den geht es nicht. Man sagt zwar manches Mal, Umwege erweitern die Ortskenntnisse. Ja, aber doch im Reiche Gottes bedeuten Umwege oft verlorene Zeit, Kraft, auch Enttäuschungen. Und leider bleibt manch einer auf der Strecke. Es ist der Prophet Malachi, der im letzten Vers des Alten Testamentes etwas eigentlich weitergibt. Ich finde das fantastisch. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Väter zuwenden. Rein biologisch gibt es schon, kann es Konflikte geben. Aber es ist Gott, der es immer wieder schafft, das Herz der Älteren den Jungen zu zwingen und die Jüngeren zu den Älteren, damit man gemeinsam auch Reich Gottes baut. Denn nur gemeinsam werden wir das Ziel erreichen. Und gemeinsam können wir auch eine Ernte einfahren. Und wenn man es aufs Leben beträgt, und die Bibel sagt, das ist in Korinther 3, ist es ja ein Beispiel, der eine sät oder einer beackert erst den Boden, der nächste sät, der andere kommt und gießt und der nächste freut sich über die Ernte. Vielleicht ist es in deinem Leben auch so. Viele Leute haben beigetragen zu bestimmten Prozessen. Aber wichtig ist gemeinsam. Die Anzahl der Jahre, die wir hier auf Erden verbringen, ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, mit Freuden Gott gedient zu haben und dann ihm zu begegnen. Einige eher, andere später. Aber ich hoffe, dass wir alle miteinander zu den Bewährten uns zählen und nicht nur naturgemäß zu den Älteren. Das können wir nicht mehr aufhalten. Das läuft. Aber bewähren können wir uns. Heute da, wo wir sind. Wir Jüngeren, was haben wir für Ziele? Klar, Schule und so weiter, ist alles richtig. Und doch dieses übergeordnete Ziel, was kommt nach allem dann? Ja, was kommt dann? Wir sollten uns das ruhig fragen. Wofür lebe ich? Wofür lebe ich wirklich? Und denk doch mal an, vieles, was du schon erreicht hast, auch die Mittelalter, da kommt schon so langsam nicht nur Midlife-Krise, sondern so manches andere, dass man wirklich sagt, boah, Mann, oh Mann, ist das wirklich alles? Es gibt mehr, es gibt mehr. Du kannst alles Äußere haben, das ist nicht, ob du es hast oder nicht, sondern wo ist dein Herz? Ich muss sagen, ich freue mich, Jesus zu begegnen. Jetzt im Glauben. Ich weiß, dass es ihn gibt, der lebt in mir, aber dann Jesus so gegenüberzustehen und nicht per Facebook so, sondern die Bibel sagt face to face, so richtig. Ah. Wollt ihr mit? Ich hoffe ja. Nein, ich möchte euch einfach ermutigen, Fragen des Lebens mal neu zu überdenken und dann lebt mit Jesus. Es lohnt sich. Gott segne uns. Ich möchte beten. Herr, du bist ein guter Gott. Und du kennst jeden heute Morgen in seiner Situation. Du kennst das natürliche Alter, aber du weißt auch um unsere geistlichen Prozesse. Und du möchtest uns heute Morgen herausfordern, um ganz neu zu entdecken, worum es geht im Leben. Und Herr, du hast uns so viel geschenkt. Danke. Und du möchtest, dass unser Leben lebenswert ist. Und Herr, dass wir einmal dann auch vor dir stehen können, auch mit vielen Gaben, die durch unser Leben was wirken können. Hilf jedem von uns. Und danke, Herr, dass du uns an die Hand nimmst und treu führst. Amen.